Milch macht müde Männer munter. Milch macht müde Männer munter. Die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht noch an diesen Werbeslogan, der so Ende der 50er Jahre aufkam, der aber immer wieder noch zitiert wird. Mike Krüger hat sogar darüber mal ein Lied gemacht. Milch macht müde Männer munter. Ich weiß nicht, was ihr heute Morgen getrunken habt. Ich habe Kaffee getrunken, allerdings Milch auch in den Kaffee getan. Ich trinke immer Kaffee mit Milch. Das ist ja so ein schöner Spruch, man nennt das ja Alliteration, wenn alles mit dem gleichen Buchstaben anfängt. Milch macht müde Männer munter und deshalb prägt er sich so ein. Aber ich will heute Morgen nicht über Milch sprechen, aber vielleicht auch über das munter machen. Mein Thema heute Morgen ist, was macht müde Christen munter? Was macht müde Christen munter? Denn Christen können auch müde werden, können auch den Mut verlieren. Darüber lesen wir im Hebräerbrief, Hebräer Kapitel 12, die Verse 1 bis 3. Hebräer 12, die Verse 1 bis 3. Und dieses Kapitel ist überschrieben, der Glaubensweg der Christen. Der Glaubensweg der Christen. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, an Jesus, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht müde, nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Wir sind also da nicht die Ersten, liebe Gemeinde, die müde werden und den Mut verlieren können. Ermüdungserscheinungen in der christlichen Gemeinde gibt es nicht erst im 21. Jahrhundert, sondern gab es schon in den ersten Gemeinden. Wir sind nicht die Ersten, denen es manchmal an Ausdauer fehlt und die Ermutigung brauchen. Die Christen, an die der Hebräerbrief gerichtet war, waren offenbar in einer ähnlichen Lage. Der Hebräerbrief wendet sich nämlich gerade an Menschen, die in ihrem Glaubensleben müde geworden waren. Vieles hatten sie auf sich genommen, auf ihren Weg aus der jüdischen Tradition zum christlichen Glauben. Doch nun war das erste Feuer, die erste Liebe, die erste Begeisterung verflogen und dann folgte die Ernüchterung. Und so wurden manche ungeduldig und ließen den Mut sinken. Das zeigte sich auch daran, dass viele nicht mehr so regelmäßig in die Gottesdienste, in die Gemeindeversammlung kamen. Denn gerade im Hebräerbrief steht dieser schöne, bekannte Satz, lasst uns nicht verlassen die Versammlungen, wie etliche zu tun pflegen. Das gab es also auch schon damals, dass Leute dachten, naja, ich mache mal Urlaub von der Gemeinde, ich mache mal ein bisschen Pause oder nicht mehr so regelmäßig. Sie waren einfach müde geworden. Kennen wir das nicht auch manchmal so, Ermüdungserscheinung? Diese Worte aus dem Hebräerbrief wollen uns und können uns helfen, den Mut nicht sinken zu lassen. Und ich finde das so ermutigend, dass der Schreiber hier im Hebräerbrief jetzt nicht irgendwelche Appelle loslässt, so nach dem Motto, reißt euch mal zusammen und haltet mal durch. Nein, er wendet unseren Blick auf Jesus. Wir haben gerade gesungen, Jesus, wir sehen auf dich. Und das steht auch in unserem Predigtext. Lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender. Ich erkenne hier drei Gedanken, drei Argumente in diesem Satz, warum wir nicht müde werden müssen. Erstens, nicht müde werden, denn wir sind nicht allein unterwegs. Christen sind Menschen, die unterwegs sind. Der christliche Glaube ist kein Standpunkt. Manche sagen ja, ich habe einen christlichen Standpunkt. Ist auch manchmal gut, wenn man seine Standpunkte hat und seine Überzeugung. Aber Christsein ist in erster Linie kein Standpunkt, sondern ein Weg, den wir beschreiten. Und Jesus fordert uns auf, diesen Weg zu gehen. Übrigens, in der Apostelgeschichte wurden die ersten Christen als solche bezeichnet, die des Weges sind, also die auf dem Weg mit Jesus sind. Und unser Predigtext ist auch überschrieben, der Glaubensweg der Christen. Jesus fordert uns auf, nicht irgendeinen christlichen Standpunkt einzunehmen, sondern einen Weg zu gehen. Wenn er sagt, geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind es, die auf ihn hineingehen. Aber wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind, die ihn finden. Und dieser Weg mit Jesus hat auch schon mal seine Beschwernisse. Luther hatte übersetzt, der Kampf, der uns bestimmt ist. Paulus spricht auch vom Kampf des Glaubens. Wer als Christ durch dieses Leben, durch diese Welt geht, der hat nicht nur einen Spaziergang vor sich. Er bewegt sich nicht auf einer kreuzungsfreien Autobahn, wo man immer schön geradeaus fahren kann und Gas geben kann. Er fährt auch nicht nur an den Sonnenküsten des Lebens entlang. Nein, auf dem Weg des Glaubens, auch als Christen, gehen wir manchmal durch tiefe Täler oder Durststrecken, stürmische Zeiten. Und daraus entstehen Sorgen, die uns belasten, und Ängste, die uns lähmen. Aber, und das ist die Botschaft dieses Textes heute Morgen, wir sind nicht allein. Wir gehen den Weg des Glaubens nicht allein. Jesus hat uns die Gemeinde geschenkt. Die Gemeinde, Menschen, die uns begleiten, die an uns denken, die mit uns fühlen, die für uns einstehen, die für uns beten, ja, die uns auch unter Umständen tragen helfen, Lasten zu tragen, soweit das Menschen möglich ist. Wir sind nicht allein unterwegs. Aber nun taucht hier in Hebräer 12 ein Begriff auf, den wir nur hier kennen. Hier ist die Rede von einer Wolke von Zeugen, die wir um uns haben, eine Wolke von Zeugen, die uns begleitet. Das öffnet uns noch einmal einen weiteren Horizont und führt uns in eine ganz andere Dimension. Denn der Glaube an Jesus hat ja nicht erst mit mir, mit uns, mit unserer Gemeinde begonnen, sondern ungezählte Generationen vor uns sind ja den Weg des Glaubens gegangen, haben den guten Kampf des Glaubens gekämpft. Und nun ist es für mich ein ebenso faszinierender und mutmachender Gedanke, mir vorzustellen, dass die, die uns alle vorangegangen sind, die Generationen der Glaubenden, dass die wie eine Wolke von Zeugen sozusagen um uns her sind. Ein großartiges Bild, das hier im Hebräerbrief auftaucht. Ein Bild, das aus dem Sport gebraucht ist, wie in einem großen Sportstadion die Leute, die Zuschauer auf der Bühne sitzen und die Sportler, die Wettkämpfer umgeben und dann natürlich auch ermutigen. Wir haben ja vor einigen Wochen oder in den letzten Wochen bei der Weltmeisterschaft, haben es zumindest einige verfolgt, ich bin auch nicht so ein Fußballfan, aber bei der Weltmeisterschaft gucke ich zumindest die Deutschlandspiele, ich meine, die waren ja schnell zu Ende, aber dann habe ich nachher so ein paar Spiele auch angeschaut und es war ja beeindruckend, diese Stadien, trotz der Tickets da, Ticketspreise, wie voll die waren. Und dann ist ja immer schön, wenn die Kameraführung dann auch die Leute auf den Tribünen zeigt, wie sie mitkämpfen, ja mitfiebern mit den Sportlern dort. Und genau dieses Bild gebraucht hier der Hebräerbrief, wenn er von der Wolke von Zeugen spricht, die um uns ist. Das heißt also, die Generationen vor uns, die nun schon beim Herrn sind, die schauen auf uns. Die wollen sehen, ob wir durchhalten. Sie verfolgen mit Spannung den Verlauf des Wettkampfs. Und sie fiebern mit. Ja, sie ermuntern, sie ermutigen uns, wie das ja auch die Leute in den Stadien tun, manchmal noch mit irgendwelchen Blasinstrumenten, mit irgendwelchem Lärm oder Rufen, wo sie die Spieler, die Wettkämpfer anfeuern. Und das Bild ist so ermutigend. Die, die uns vorangehen, sehen uns und ermutigen uns zum Durchhalten und nicht schlapp zu machen. Weiter. Und das sind nicht irgendwelche Experten, wie es ja die auch gerade bei der Weltmeisterschaft gibt, die sitzen auf dem Sofa, vielleicht noch mit einer Flasche Bier und wollen manchem Trainer noch bessere Ratschläge geben, was man tun könnte. Nein, diese Wolke von Zeugen, das sind Experten, die sich bewährt haben, die Erfahrungen mit Jesus im Glauben gemacht haben. Und diese Wolke von Zeugen umgibt uns. Mir ist diese Tatsache zum ersten Mal bewusst geworden, da war ich noch Student in Hamburg in einem Gottesdienst in einer Gemeinde, das war damals der Holstenwall, eine große freie evangelische Gemeinde, wo Dr. Laubach tätig war, der eröffnete den Gottesdienst, weiß ich, ob im Gebet oder auch in seinen einführenden Worten. Er sagt, wir sind hier nicht nur unter uns, wir sind verbunden mit der oberen Schar. Vielleicht kennt ihr den Begriff. Das ist eigentlich ein Begriff, den Nikolaus Zinzendorf einmal geprägt hat in einem seiner Lieder. Da bittet er, Herr, gib uns ein Auge rein und sonnenklar, ein Ohr den Schäden zugekehrt und Lippen, die von dir gelehrt, Gemeinschaft mit der oberen Schar. Oder in einem Lied, das auch in unseren Liederbüchern steht, das ihr sicherlich auch kennt, international bekannt, Blessed Assurance, seliges Wissen, Jesus ist mein. Da heißt in der letzten Strophe, treu will ich ihm dienen, immer da, bis ich gelang zur oberen Schar. Das ist ein Phänomen. Wir sind hier in dieser Zeit, in dieser Welt, schon mit der oberen Schar verbunden. Der originelle Pfarrer Wilhelm Busch, nicht weit von hier in Essen, hat der segensreich gewirkt und auch im Land durch Predigten, durch Evangelisation und auch durch seine Bücher. Ich habe viele Bücher von ihm. Ein Buch von ihm lautet Plaudereien in meinem Studierzimmer. Und da ist auf dem Umschlag schon zu sehen, dass neben all den vielen Büchern, die so Pastoren in ihren Arbeitszimmern haben, dann die freien Flecken, die da noch waren, meistens oberhalb, voller Bilder waren. 150 waren sogar in seinem Arbeitszimmer. Und manche, die ihn in seinem Arbeitszimmer besuchten, die waren ganz erstaunt. Sagten, haben Sie eine so große Verwandtschaft? Sind das alle Ihre Verwandten? Ja, das waren seine geistlich Verwandten. Da hatte er Fotos von Theologieprofessoren, aber von ganz normalen Christen, von Menschen, die ihn begleitet haben, die jetzt schon alle in der Ewigkeit waren. Das war für ihn so ein Abbild der Wolke von Zeugen. Das waren für ihn Vorbilder und Wegbegleiter. Wer zu einer christlichen Gemeinde und zu ihrem Gottesdienst kommt, der nimmt nicht nur an einer Veranstaltung der Zeitgeschichte teil. Unser Gottesdienst, auch jetzt hier heute Morgen, ist nicht die Mitgliederversammlung eines frommen Vereins, sondern das Versammeltsein vor dem dreieinigen Gott. Eben und darum auch die Gemeinschaft mit der Wolke von Zeugen, mit der oberen Schar, mit der oberen Gemeinde. Unser Gottesdienst wird im Himmel mitgefeiert. Und auch für diesen Gottesdienst gilt das. Wenn wir Gott loben und ihn preisen und anbeten, dann geschieht das, was in Offenbarung 5, Vers 13 auch angekündigt wird, dass auf der Erde, unter der Erde und im Himmel Stimmen Gott loben und Gott preisen und ihm die Ehre geben. Im Himmel wird mitgefeiert. Wenn heute Morgen hier in diesem Gottesdienst ein Mensch den Entschluss fasst, ich will diesen Weg des Glaubens auch gehen, ich möchte den Weg mit Jesus gehen, wenn er umkehrt, dann steht das nicht morgen in den Härtener Nachrichten, in der Härtener Zeitung. Aber im Himmel wird das registriert. Es heißt, es wird Freude sein bei den Engeln Gottes über einen Sünder, der umkehrt. Da haben wir auch wieder diese Gleichzeitigkeit, dass das Geschehen hier auf der Erde, das Geschehen in der Gemeinde, im Himmel, in der unsichtbaren Welt registriert wird. Also, wir müssen nicht müde werden, denn wir sind nicht allein unterwegs. Der zweite Gedanke, die zweite Beobachtung, wir brauchen nicht müde werden, denn wir dürfen Lasten ablegen. Ich habe vor einigen Jahren einen Nordic Walking Kurs gemacht. Kennt ihr, nicht? Dieses die Skistöcke, nicht? Im Winkel läuft man mit Skistöcken durch die Gegend. Aber ich habe das so richtig im Kursus gelernt, wie man das macht und wie man die Schleifen lässt. Da war ich damals noch in Remscheid, das ist eigentlich eine Industriestadt. Da kommt man in der Stadt, hätte das blöd ausgesehen. In Bad Salzuflen, jetzt im Kurort, da laufen mehrere so rum. Aber in der Industriestadt, die hat mich alle blöd angeguckt. Aber das Bergische Land hat ja schöne Ecken und da hatte ich meine Stöcke immer im Auto drin und wenn ich da irgendwo unterwegs war, ein Hausbesuch oder sonst und da war ein schöner Weg, dann habe ich die Stöcke genommen und bin marschiert. Und ich erinnere mich, ich war eines Tages zu einer Beerdigung in Hückeswagen, das ist eine Nachbarstadt, das war übrigens meine erste Gemeindestelle und das war Winter, war knackiges Wetter, aber eben, ich hatte einen dunklen schwarzen Mantel an, Hut, aber meine Nordic Walking Stöcke im Auto. Und was habe ich gemacht? Da ist eine schöne Talsperre, kann man rumlaufen. Ich war froh, dass mir erst keiner entgegenkam. Ne? Stell euch vor, mit langem Mantel und Hut und Handschuhen meine Nordic Walking Stöcke. Und dann kam tatsächlich ein Ehepaar, die mich also ansehens kannten. Es war ja eine Kleinstadt, 11 Jahre, die grüßen freundlich und ich grüße etwas verlegen zurück. Also ich kam mir so ein bisschen blöd vor in diesem langen Mantel und Hut und Nordic Walking Stöcke. Also mit Hut und Mantel, vielleicht noch ein Koffer in der Hand, da kann man keinen Langstreckenlauf gewinnen. Deshalb hier auch ein ganz praktischer Rat aus dem Predigtext Hebräer 12 für unseren Lebenslauf mit Jesus. Lasst uns ablegen, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Bevor von der Sünde die Rede ist, ist zunächst die Rede davon, dass wir Dinge ablegen, die uns beschweren, die uns belasten. Das ist nicht unbedingt Sünde. Manche fragen, ist das Sünde? Kann man das? Darf man das? Das ist die falsche Frage. Aber es sind Dinge, die uns belasten, die uns beschweren auf unserem Weg mit Jesus. Viele Dinge sind nicht schlecht, aber sie sind hinderlich. Viele Dinge sind nicht böse, aber sie blockieren. Viele Dinge sind nicht teuflisch, aber sie bremsen, sie besetzen unsere Gedanken, sie reizen unsere Fantasie, sie stehlen unsere Zeit und schalten den Einfluss unseres Herrn ab. Lasst uns ablegen, was uns belastet, was uns beschwert. Heute sind viele Christen erstaunlich großzügig im Blick auf das, was sie mitmachen und verkraften können. Oft wird das mit einer falsch verstandenen Freiheit begründet. Manch einer hat gesagt, ja, das schadet mir nicht und hat doch geistlich Schaden erlitten. Oft merken wir zu spät, dass gewisse Dinge uns einfach aufhalten in unserem Lauf mit Jesus. Einer hat mal ganz richtig gesagt, wenn früher ein Mensch zum Glauben kam, dann hat er gefragt, was muss ich ablegen? Wenn heute einer zum Glauben kommt, dann fragt er oft zuerst, was kann ich noch mitnehmen? Und genau das ist die verkehrte Frage. Der alte Friedrich Bodelschwingk hat mal diesen Satz geprägt, die schlimmsten Feinde der Hauptsache sind die vielen Nebensachen. Die schlimmsten Feinde der Hauptsache sind die vielen Nebensachen. Und das ist auch eine Gefahr für uns Christen, dass wir uns mit so vielen Nebensachen, die sind nicht unbedingt Sünde, aber die verdrängen die Hauptsache. Die vielen Nebensachen sind die schlimmsten Feinde der Hauptsache. Viele quälen sich mit so vielen Nebensachen und wundern sich über ihre geistliche Atemnot. Legt das doch ab, die dummen Gewohnheiten. Streicht sie weg, die unnötigen Termine. Schiebt sie fort, die verlockenden Ideen. Und manchmal muss man vielleicht auch die falschen Freunde fallen lassen. Zu meiner Jugendzeit gab es so ein Ruferliederbuch. Vielleicht erinnern sich da auch noch einige dran. Da gab es so ein Lied der Rufer, das hieß Wache auf, hör den Ruf zum Licht. Du musst dich jetzt entscheiden. Und dann hat es einen wunderbaren Refrain, der mir hier bei dieser Predigt einfiel. Lass fallen, was dich so beschwert. Sei einer, der auf Jesus hört. Mit ihm gewinnst du das Leben. Das ist das Geheimnis. Denkt doch mal an meinen Wintermantel und Hut, das beschwert. Und so gibt es Dinge in unserem geistlichen Leben, die sind nicht Sünden, aber die sind lästig. Lass fallen, was dich so beschwert. Sei einer, der auf Jesus hört. Mit ihm
gewinnst du das Leben. Lasst uns ablegen, was uns beschwert, und lasst uns ablegen die Sünde, die uns ständig umstrickt. Das ist das andere. Auch hier liegt ein Bild zugrunde. In manchen Wäldern gibt es Seen, wo von unten her, vom Grund her, Schlingpflanzen emporwachsen. Da müssen Badegäste auf der Hut sein. Wenn nämlich ein Schwimmer mit den Beinen in solche Schlingpflanzen hineingerät, dann kann er sich da ganz schwer draus befreien. Diese Pflanzen haben nämlich die Eigenschaft, sich um die Beine zu legen und dann einen nicht mehr loszulassen, nach unten zu ziehen. Die Sünde ist so eine Schlingpflanze. Manchmal merkt man es gar nicht, man sieht es gar nicht. Sie wächst von unten, wo sie kaum zu entdecken ist. Und dann legt sie sich um uns herum, lässt uns nicht mehr los und zieht uns nach unten. Die Sünde ist ein Teufelsgewächs. Lasst uns ablegen die Sünde, die uns umstrickt. In der alten Luther-Übersetzung heißt es, lasst uns ablegen die Sünde, die uns anklebt und träge macht. Da haben wir es. Auch ein Grund für geistliche Müdigkeit ist die Sünde, die uns träge macht. Lasst uns ablegen. Ein Hauptgrund unserer geistlichen Müdigkeit ist die Sünde. Jeder Liedvers bleibt im Halse stecken, wenn der Zorn uns übermannt. Jedes Bibellesen wird zu öder Routine, wenn uns die Habsucht beherrscht. Jeder Gottesdienst wird uns zur lästigen Pflicht, wenn die Beziehungen untereinander nicht stimmen und wir unvergebene Schuld mit uns herumschleppen. Deshalb lasst uns ablegen. Und es gibt einen Ort, ja, es gibt eine Person, wo wir ablegen können, bei Jesus am Kreuz. Nicht müde werden, denn wir dürfen Lasten ablegen. Und noch zum dritten Gedanken, zum dritten Hinweis in diesem Text. Nicht müde werden, denn wir haben Jesus vor Augen. Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Aufsehen heißt wörtlich hier eigentlich, lasst uns hinwegblicken auf Jesus hin. Hinwegblicken. Unsere Blicke, unsere Gedanken werden oft nach unten gezogen. Wir sehen die Macht des Bösen in der Welt. Man möchte ja manchmal gar keine Nachrichten mehr anschauen in diesen Zeiten. Aber nicht nur in der Welt, sondern auch in unserem eigenen Leben. Und das zieht uns oft runter, wenn wir nur die Macht des Bösen sehen, die Macht der Sünde, das eigene Versagen. Aber wir dürfen hinwegblicken, wir wollen nicht die Augen verschließen, aber wir dürfen drüber blicken, hinwegblicken, weg von der Sünde zu Jesus, weg von meinem eigenen Versagen, von der eigenen Person hin zu Jesus. Ich erinnere mich an eine alte, treue Christin, die war lange bettlägerig und immer wenn ich sie besuchte, verabschiedete sich mit einem Satz und einer Geste und so in ihrer Mundart sagte sie immer dann zum Schluss, Lothar, und immer schön aufgeblickt. Lothar, immer schön aufgeblickt. Und sie hat genau das gemeint. Aufgeblickt, aufsehen auf Jesus. Aufsehen auf Jesus. Vielleicht ist das ein Gruß, den wir statt auf Wiedersehen uns vielleicht ruhig mal aneignen können. Immer schön aufgeblickt. Was uns auch morgen am Montag in der Woche im Alltag begegnen mag, immer schön aufgeblickt. Lasst uns aufsehen auf Jesus. Denn was wir anschauen, das gewinnt Macht über uns. Lassen wir uns von den Sorgen und den Schwierigkeiten des Alltags gefangen nehmen, so wird unser Glaubensleben, ja überhaupt unser Leben, freudlos. Der Blick auf die Wellen, der ließ den Petrus verzagen und versinken. Diese Geschichte ist uns ja allen vertraut und wir können sie nachlesen in den Evangelien. Jesus kam dem Petrus entgegen und im ersten Moment war er auch bereit. Und in diesem Glauben und in der Kraft, in dem Blick auf Jesus, konnte er gehen. Aber dann sah er die Wellen, dann begann er zu sinken. Aufsehen auf Jesus heißt mit der Wirklichkeit des Unsichtbaren rechnen. Das ist ja so die Spannung des Glaubens, dass wir Jesus nicht sehen. Aber dass wir mit ihm rechnen, auch wenn wir ihn nicht sehen. Ich hatte in meiner ersten Gemeinde eine liebe alte Schwester, Glaubensschwester, die hatte schwer Asthma. Erst kam sie nur noch zu den Abendmahlsgottesdiensten und als sie das nicht mehr konnte, habe ich sie besucht und habe mit ihr zu Hause das Abendmahl gefeiert und dann haben wir immer ihr Lieblingslied gesungen. Sie hatte so ein schönes Lied, das noch auch einige auch in der Glaubensstimme kennen, was kann es Schöneres geben und was kann seliger sein, als wenn wir unser Leben von Herzen ihm weihen. Und da gibt es eine Strophe. Wir sind in seiner Nähe und leben immer so, als ob das Aug ihn sähe. Das ist das Geheimnis. Wir sind in seiner Nähe und leben immer so, als ob das Aug ihn sähe und sind von Herzen froh. Wir müssen keine Angst haben vor Gott. Wir haben Ehrfurcht vor Gott, aber keine Angst. Er ist der Vater, der uns liebt und der uns aus Liebe seinen Sohn Jesus Christus geschickt hat, um uns zu retten. Wir sind in seiner Nähe und leben immer so, als ob das Aug ihn sähe und sind von Herzen froh. Wir müssen nicht müde werden, denn wir sind nicht allein unterwegs. Wir müssen nicht müde werden, denn wir dürfen Lasten ablegen. Wir müssen nicht müde werden, denn wir sehen auf Jesus. Zum Schluss habe ich noch eine Folie mitgebracht, ein paar persönliche Fragen zum Schluss. Was motiviert mich, also was bewegt mich, wenn ich an die Wolke von Zeugen denke, also an die, die uns im Glauben vorangegangen sind? Was motiviert mich, wenn ich an die Wolke von Zeugen denke? Eine zweite Frage. Was will ich heute ablegen? Wir haben viel gehört vom Ablegen. Das kann Sünde sein, aber auch andere Dinge, da geht es nicht um die uns aber belasten, die unser Leben, vor allen Dingen unser Leben mit Jesus beschweren und uns müde machen, uns träge machen. Was ist mir klar geworden heute durch den Heiligen Geist, der ja zu jedem Einzelnen spricht? Was will ich heute ablegen? Und eine dritte Frage, eine Ermutigung. Welcher Glaubensschritt im Blick auf Jesus ist heute dran? Wir haben gehört, Christsein ist kein Standpunkt einnehmen, sondern einen Weg mit Jesus gehen. Dieser Weg muss zunächst einmal begonnen sein. Viele haben diesen Weg begonnen, aber vielleicht sind manche hier, die diesen Weg noch nicht begonnen haben. Vielleicht ist dieser Tag ein Impuls, diesen Weg mit Jesus zu gehen. Eine erste verbindliche Entscheidung für Jesus. Die meisten haben diese Entscheidung schon getroffen, aber vielleicht ist diese zweite verbindliche Entscheidung dran. Die Entscheidung, nicht allein zu bleiben, sondern mit der Gemeinde unterwegs zu sein und sich taufen zu lassen und den Weg mit der Gemeinde zu gehen. Und viele, die auch schon hier schon länger zur Gemeinde gehören, vielleicht ist ein Schritt dran, auch verbindlich zu werden in der Mitarbeit, im Dienst für andere. Und so erfahren wir die Zusage unseres Herrn, dass wir nicht müde und matt werden, sondern die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Gott segne uns. Amen.